Ich lese Lukas 23, Vers 26, das stand im Utrupa als der erste Bibelvers, aber ich lese ihn jetzt im Zusammenhang ab Vers 25b. Jesus aber verurteilte er, das heißt Pontius Pilatus, der Statthalter in Jerusalem, er verurteilte also Jesus zum Tod am Kreuz, wie sie es gefordert hatten, also die Volksmenge, die geschrien hat, kreuzige ihn. Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihnen ein Mann, der gerade von seinem Feld zurückkam. Er hieß Simon und stammte aus Kyrene. Ihm luden sie das Kreuz auf und zwangen ihn, hinter Jesus herzugehen. Eine große Volksmenge folgte Jesus auf dem Weg zur Hinrichtung. Darunter waren viele Frauen, die laut klagten und um Jesus weinten. Zu ihnen drehte sich Jesus um und rief, weint nicht über mich, ihr Frauen von Jerusalem. Weint über euch und eure Kinder. Es kommt eine Zeit, in der man sagen wird, glücklich schätzen können sich die Frauen, die keine Kinder bekommen können. Ja, glücklich schätzen können sich alle, die niemals ein Kind geboren und gestillt haben. Die Menschen werden sich wünschen, dass die Berge auf sie herabstürzen und die Hügel sie unter sich begraben, damit ihr Leid ein Ende hat. Denn wenn man schon mit mir so umgeht, welches Gericht steht dann Ihnen bevor? Ja, ein grüner Baum mag Feuer fangen, aber dürres Holz brennt lichterloh. Es ist wichtig, dass wir den Zusammenhang beachten und nicht nur so einen Vers rauspicken, aber es geht, habe ich gerade schon gesagt, gleichzeitig geht es um diesen Simon von Kyrene. Und er kriegt das alles mit, alles, was da gesagt wird. Jesus ist auf dem Weg zu seiner Kreuzigung. Er trägt den Querbalken des Kreuzes auf seinem zerschundenen Rücken. Kurz vorher wurde er gefoltert, mit einer Lederpeitsche geschlagen. Mit 7 Lederstrieben. Und in diese Lederstrieben wurden Bleikugeln und Knochensplitter eingewebt. Die Peitsche zieht sich durch das Fleisch und zerfetzt es. Muskeln und Sehnen werden freigelegt. Eine Krone aus Dornengestrüpp hatte man ihn gebastelt, auf den Kopf gedrückt und noch mit dem Stock draufgeschlagen. Die Stacheln sollten sich tief eingraben. Und so gepeinigt und gequält, den Querbalken auf dem zerfleischten Rücken und angetrieben von römischen Soldaten, schleppte Jesus sich durch die Straßen Jerusalems, zusammen mit den beiden anderen Verbrechern. Golgatha war das Ziel, der Ort seiner Hinrichtung, bis er zusammenbrach. Keine Kraft mehr. Keine Kraft mehr, den Balken zu tragen. Gleichzeitig passiert Folgendes, ganz in der Nähe. Simon von Kyrene hat auf dem Feld gearbeitet, Vormittag, in der Sonne, jetzt müde auf dem Nachhauseweg, braucht was zu essen, ist hungrig. In Kyrene ist er geboren, das ist eine römische Provinz im Osten des heutigen Libyen. Also da ist Israel, dann kommt Ägypten, dann kommt Libyen. Da kommt er her, aus Nordafrika. Dort gab es eine jüdische Minderheit. Und aus welchem Grund auch immer, das wird uns nicht gesagt, ist er nach Jerusalem umgezogen. Hat dort Arbeit gefunden oder hat vielleicht ein Feld geerbt, das er nun bestellt hat. Und er stößt auf seinem Nachhauseweg auf eine johlende und schreiende Menge. Und dann drängelt er sich vor, um zu sehen, was da passiert ist. 3 armselige Gestalten werden von Soldaten durch die Menge getrieben. Offensichtlich Verbrecher auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung. Und da bricht einer unter der Last des Querbalkens zusammen, er wird angeschrien, er wird geschlagen, an ihm wird gezerrt, aber er kommt nicht mehr auf die Beine. Plötzlich, hey, du da, komm her. Ich? Wieso ich? Was macht man, wenn man so angesprochen wird? Man guckt sich um und denkt, bestimmt ist ein anderer gemeint. Kennen wir aus der Schule, oder? Wenn der Lehrer eine Frage stellt. Oder wenn es darum geht, was freiwillige Arbeit zu übernehmen. Alle gucken auf den Boden. Ich bin nicht gemeint. Müssen andere sein. Nein, er wird gemeint. Er ist gemeint. Und da packt ihn schon ein römischer Soldat am Arm und zieht ihn zu dieser armseligen Gestalt. Trag du den Balken. Wäre er doch nur nicht so neugierig gewesen. Blutspuren und Hautfetzen kleben an diesem Balken. Er stinkt nach Schweiß und angeekelt, stelle ich mir vor, nimmt er diesen Balken auf seine Schultern. Sich zu verweigern wäre lebensgefährlich. Überrascht und ungewollt trottet er hinter Jesus her. Stark genug, diesen Balken zu tragen. Weiß er, dass es Jesus ist? Vielleicht ruft jemand aus der Menge spöttisch seinen Namen. Sicher hat er von Jesus gehört. Jeder in Israel hatte von Jesus gehört. Und er hatte gehört, dass es einen Mann gibt, der so von Gott redet wie niemand zuvor. Und sicher hat er von den vielen Wundern gehört, die Jesus getan hat. Und ziemlich sicher war er kein Nachfolger Jesu, denn dann hätte er gewusst, was diese Prozession bedeutet. Und so ist er nur zufällig in diese Situation gestolpert. Und nun geht er hinter Jesus her. Und vielleicht hat Jesus ihn angesehen. Wenn er den Balken von seinen Schultern nimmt, ist das ja sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben sich ihre Blicke gekreuzt. Was hat Simon von Kyrene in Jesus gesehen? In seinen Augen. Keinen innerlich zerbrochenen Menschen. Das hat ihn bestimmt überrascht. Sondern im Gegenteil, selbst unter größten Qualen und Schmerzen strahlt aus seinen Augen Gottes Liebe. Und eine seltsame innere Stärke. Frauen weinen um ihn, er kann sogar noch zu ihnen sprechen, aber anstatt sich bemitleiden zu lassen, hat er mit diesen Frauen und mit ihren Familien Mitleid und damit mit allen Bürgern Jerusalems. Gott wird Gericht halten über diese Menschen. Wenn ein unschuldiger Mensch so was Schlimmes erleiden muss, was wird dann erst mit denen, die Gott nicht ernst nehmen? Das ist auch eine ernste Mahnung an uns. Was ist mit denen, die Gott nicht ernst nehmen? Jesus strahlt innere Stärke aus. Dieser Mann, unglaublich erniedrigt und geschunden, redet mit großer Würde und mit Weitsicht und von Gott, auch in dieser Situation. Und diese Begegnung verändert das Leben von Simon von Kyrene. Sein Leben wird auf den Kopf gestellt. Nie mehr wird er derselbe sein. Wir können das aus einigen kleinen Anmerkungen schließen, die wir an anderen Bibelstellen finden. In Apostelgeschichte 13, Vers 1, werden die Namen derer aufgelistet, die die Gemeinde leiten. Barnabas und Saulus, später Paulus genannt, Manaen, und jetzt kommt's, und Simeon der Schwarze und Lucius von Kyrene. Es könnte sein, dass Simeon der Kreuzträger hier und zusammen mit Lucius aus Kyrene stammen. Wenn das stimmt, dann wurde Simeon, dem ungewollten Kreuzträger Jesu, aus Simeon, dem ungewollten Kreuzträger Jesu, ein Nachfolger von Jesus. Und er wird hier der Schwarze genannt. Er kam ja aus Nordafrika. Wahrscheinlich war er dunkelhäutig, also ein Ausländer in Jerusalem. Und dann wird aus diesem Menschen jemand, der zu einer Säule der Gemeinde in Antiochien geworden ist. Einer, der Verantwortung für die Gemeinde übernahm. Die erste Gemeinde, zu der auch Nichtjuden gehörten. Und von der dann Barnabas und Saulus oder Paulus aus ganz viele Gemeinden gegründet haben. Und wir erfahren noch mehr. In Markus 15, Vers 21 wird dieselbe Situation folgendermaßen beschrieben. Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Also fast die gleiche Information plus eine Ergänzung, nämlich, da gibt es zwei Söhne, Alexander und Rufus, und die waren Markus, dem Schreiber des Evangeliums, bekannt. Die waren in der Gemeinde bekannt. Im Brief an die Römer grüßt Paulus einen Rufus. Dieser Name taucht nur zweimal im Neuen Testament auf, nämlich im Römerbrief und hier. Und Markus nimmt die Wissenschaft an. Er stammt wahrscheinlich aus Jerusalem und hat in Rom dieses Evangelium geschrieben. Und jetzt kommen diese Grüße an einen Rufus in Rom. Zufall? Glaube ich nicht. Wir können nur spekulieren, ob das alles so zusammenhängt, doch durch die ganze Bibel hindurch ist klar, wir haben einen lebendigen Gott. Und in Christus begegnet er uns. Und das nicht nur damals. Also wir werden ja noch Ostern feiern. Also hier geht es um die Kreuzigung, dann kommt aber die Auferstehung und die Botschaft ist, du kannst heute Jesus erleben, weil er lebt. Weil er ein persönlicher Gott ist, weil er dir begegnen möchte. Und in Jesus Christus begegnet uns der Schöpfer dieser Welt, den wir gerade im ersten Lied besungen haben. Durch seinen Geist kriecht er uns unter die Haut. Er bleibt nicht fern. Wir müssen ihn nur reinlassen. Wer diesem lebendigen, dreieinigen Gott begegnet, bleibt nicht derselbe. Das ist Erfahrung von 2000 Jahren und heute immer wieder neu. Die Begegnung mit diesem lebendigen Gott zwingt uns zu einer Reaktion. Entweder wende ich mich ab und sage, Jesus, lass mich in Ruhe, das ist mir alles viel zu unangenehm. Ich will mein eigenes Leben leben. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere wäre, ey, ich muss mich ein bisschen informieren noch. Ich muss nochmal nachfragen, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Oder ich sage, Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Und wenn du dieses Gebet ernst sprichst, wird es dein Leben verändern. Oder wenn du ihn schon kennst, dann kannst du auch beten, immer wieder, Jesus, hier bin ich. Ich will dir folgen, freiwillig, nicht gezwungen. Ich will immer mehr entdecken, wer du bist. Ich bin bereit, dein Kreuz auf mich zu nehmen. Wie bist du Jesus begegnet? Wie wollen wir, dass Menschen Jesus begegnen? Wir geben uns als Gemeinde unglaublich viel Mühe, uns von unserer besten Seite zu zeigen. Aufwendig gestalten wir Events und Gottesdienste. Ladies Lounge gestern, Flanders Home letzten Sonntag, Flanders nächsten Samstag, Männerabendbrot vor zwei Wochen, Alpha-Kurs letzten Herbst. Es gibt tolles Essen, tolle Musik, Videos, Deko, tolle Begrüßungen. Alles wird auf Hochglanz poliert. Das alles ist äußerlich. Es soll Menschen überraschen. Ja, Menschen, die denken, dass Glaube an Jesus irrelevant ist, muffig, trübe und langweilig, die sollen überrascht werden durch diesen Aufwand. Und es ist super, dass wir uns so anstrengen. Gleichzeitig, es ist nur das Äußerliche, nur der äußere Schein. Und da, wenn er auf das hinweist, um was es eigentlich geht, dann ist das alles gut. Es geht darum, dass Menschen Jesus begegnen, dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Erfolg wird dadurch definiert, dass Menschen Jesus begegnen und von ihm überrascht werden. Erfolg im Sinne Jesu wird nicht durch unser Können definiert, sondern durch Menschen, die einen neuen Lebensweg einschlagen, weil sie sagen, durch alles hindurch, was ihr macht, habe ich gemerkt, es gibt einen Gott und durch Jesus komme ich an den Rang. Und der hat mein Herz berührt. Viele Menschen in unseren Räumen sind noch kein Erfolg. Wenn diese Leute Jesus nicht begegnen, dann staunen sie nur über das, was wir geleistet haben. Das ist doch nicht unser Ziel. Es geht nicht um uns. Menschen, die Jesus nicht kennen, sollen ihm begegnen und von ihm berührt werden. Und das passiert hoffentlich auch in unseren Hochglanzveranstaltungen. Und glücklicherweise nicht nur dort. Jesus hat viel mehr Möglichkeiten. Ich kenne eine Familie nicht aus dieser Gemeinde, deren 11-jähriger Sohn wurde von einem Auto überfahren. Der Vater hat mir angedeutet, dass er wahrscheinlich auf dem Fahrrad ein Buch gelesen hat oder ein Comic und das Auto übersehen hat. Mir wird immer ganz mulmig, wenn ich sehe, wie viele Fahrradfahrer mit dem Handy in der Hand unterwegs sind. Und manchmal merkt es auch selbst. Aber es ist super gefährlich. An diesem Abend sitzt die ganze Familie plus Glaubensgeschwister aus der Gemeinde und Nachbarn in diesem Wohnzimmer der Familie, um Anteil zu nehmen und zu trösten. Und die Stimmung ist verzweifelt und belastet und trübe. Wem wundert's? Und dann setzt sich irgendwann der Vater ans Klavier. Kann gut Klavier spielen. Und so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stimmt er das Lied an. Weiß ich den Weg? Weiß ich den Weg auch nicht? Du weißt ihn wohl. Ein Nachbar sagt später, was ist mit euch los? Aus euch strahlt eine Stärke, die ich nicht habe und nicht kenne. Und der Vater sagte mir, ich war doch total am Boden. Ich konnte kaum nachvollziehen, was er da sagt. Was hat er in uns gesehen? Jesus hat er gesehen. Jesus hat er erlebt. Und das nicht in einem Hochglanz-Event, sondern in zerbrochenen Herzen der Eltern. Die sich in ihrer Not an Jesus geklammert haben. An diesen Jesus, der selbst durch Leid und Schmerz gegangen ist. Jesus möchte, dass wir uns Mühe geben, wenn wir zu ihm einladen. Er möchte, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir Menschen so von Jesus erzählen können, dass wir keine Insider-Sprache gebrauchen, sondern dass wir Alltagssprache haben, dass wir so reden, dass andere das nachvollziehen und verstehen können und nicht erst ein Wörterbuch aufschlagen müssen. Und das kann alles auch in Hochglanzveranstaltungen geschehen. Und gleichzeitig ist Jesus darauf nicht angewiesen. Menschen müssen Jesus durch uns durchleuchten sehen. Dann, wenn wir strahlen und es uns gut geht und wenn wir was Tolles auf die Beine gestellt haben, dann geht es nicht um uns, es geht um Jesus. Und auch dann, wenn wir im Stress sind, wenn wir traurig sind, wenn die Last dieser Welt uns zu schaffen macht, wenn wir verzweifeln, dann wird sichtbar, ob Jesus wirklich in uns lebt oder ob alles nur glänzender äußerlicher Schein ist. Und manchmal oder sogar oft in solchen Situationen merken wir es nicht, dass Jesus durch uns durchleuchtet. Aber wenn es Realität ist, dass er in uns ist, dann passiert es. Nur Jesus kann einem Leben so eine neue Richtung geben, wie wir das von Simon von Kyrene gehört haben. Und deshalb ist es wichtig, dass unser erstes Ziel ist, Jesus immer mehr kennenzulernen. Darum geht es. Nach seinem Willen zu fragen. Es ist wichtig, dass es unser erstes Anliegen ist, Jesus anzubeten. Und das nicht nur hier im Gottesdienst, auch zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, beim Spazierengehen, mit Worten und mit Liedern. Wenn es unser erstes Anliegen ist, Menschen diese Begegnung mit Jesus zu ermöglichen, dann geben wir ihm auch Raum in unserem Leben. Dann machen wir das nicht nur nebenbei, nur mal schnell noch ein Gebet. Dann planen wir Zeit mit Jesus ein, gerade auch vor aufwendigen Veranstaltungen. Dann sind wir im Gespräch mit ihm. Dann bitten wir, dass Gottes Geist uns erfüllt. Dann beten wir auch gemeinsam und intensiv dafür, dass er in unseren Veranstaltungen sichtbar wird. Und dann strahlt er auch durch unsere Hochglanz-Events hindurch. Dann strahlt er auch durch unsere Tränen hindurch, durch unsere Schwäche. Dann strahlt er durch uns hindurch, wenn wir Menschen im Supermarkt begegnen und ihnen zuhören. Einfach nur sie ernst nehmen. Zeit haben für sie. Wenn wir für sie beten, auch dann, wenn das Leben schwer ist und ich nicht weiter weiß. Jesus ist auf meine Stärke nicht angewiesen. Das entlastet mich sehr. Amen.